Warum ruft ein Schulleiter die Polizei, wenn ein Mädchen im Internet irgendwas macht? Egal, was sie macht. Ja. Wie es so weit kommen konnte, weil er so ist, wie sie damals waren, besonders obszön. Jan-Dirk Zimmermann war 6 Jahre zuvor Direktor am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Und ruft die Polizei, wenn die Schülerin etwas Unliebsames denkt. Und damit ist er nicht allein. Diese Form des Denunziantentums, die alle Werte mit Füßen tritt, die eine Demokratie tatsächlich am Laufen halten. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, ich will gleich über die Geschichte sprechen, die gestern, ja, viral ging, kann man bis zu einem gewissen Maße sagen, bezüglich des Schulleiters, der also eine Minderjährige bei der Polizei anschwärzt, weil sie eine ihm politisch unliebsame Meinung vertritt. Aber ehe wir dahin kommen, nochmal kurz zur Fastenzeit. Das kam ja bisher, wenn ich es richtig sehe, ein bisschen kurz. Es ist die 4. Fastenwoche. Letare liegt hinter uns, freut euch, sozusagen das Bergfest des Fastens. Ich hatte auf Twitter gefragt, hat eigentlich überhaupt ein grüner Politiker an Aschermittwoch den Christen was Nettes zum Fasten gewünscht? Zu Ramadan tun sie es ja alle. Es ist die, ja, ich glaube, am Sonntag begann der Ramadan. Und ich hatte tatsächlich, als ich den netten, man spürt einfach das Herzblut, wenn grüne Muslimen etwas wünschen, finde ich. Das ist nicht gestellt. Tweet von Göring Eckhardt zu Ramadan gesehen und gedacht, komm, jetzt schaust du mal, was die am 14. Februar, also am Aschermittwoch, gepostet hatte. Und siehe da, nichts. Also sie hat einiges getwittert. Sie war sogar ziemlich aktiv am 14. Februar. Highlight, dass die Umarmung mit Klitschko, aber eben nichts zu Aschermittwoch. Und lass mich kurz durch die Kommentare gehen, denn die sind ziemlich aufschlussreich. Ich will danach auch nochmal durch Kommentare und einem Tweet von Martin Sellner gehen, die sozusagen ein bisschen einander gegenüberhalten, weil das interessant ist. Martin Sellner, für alle, denen der Name nichts sagt, der berühmte Rechtsradikale, als dass er bezeichnet wird, der Autor des Buches Remigration, das vor wenigen Tagen erschienen ist, der Mann, dessen Einreise nach Deutschland verboten wurde, Mitinitiator oder jedenfalls Teilnehmer des berühmt-berüchtigten Geheimtreffens. Daraufhin wurde ihm also die Einreise nach Deutschland zumindest angekündigt, verboten zu sein. Durfte dann doch einreisen, ich weiß nicht mehr genau, entweder weil er eine Zahnbürste mit hatte oder weil er keine mit hatte. Ich glaube, wenn er eine mitgehabt haben sollte, dann und deshalb einreisen durfte, dann, weil das also darauf hinweist, dass er nicht dauerhaft sich niederlassen wolle. Wie auch immer, diese ganze Aufregung hat ihm einen Bestseller beschert. Auf Amazon ging das Buch gleich auf Platz 1. Dabei liefert der Verlag, der sich dann, ich glaube, daraufhin nochmal dazu entschlossen hat, nicht auf Amazon das Buch auszuliefern, was großartig ist. Und ich glaube, ich hatte das im Podcast, ich glaube, ich habe es auch gelesen, Götz Kubitscheks, der Verlagsleiter, der das begründet und auf den interessanten Nebenfakt hinweist, dass es ursprünglich Amazon, also dass die ursprüngliche Internetadresse Amazons lautet relentless.com, also unerbittlich, gnadenlos. Und noch heute erreicht man über diese Adresse amazon.gnadenlos.de. Das muss ich mir vorstellen. Das ist echt grotesk. Ich kenne auch, das muss ich dazu sagen, ich kenne Martin Sellner nicht. Ich habe weder von ihm ein Interview gesehen, noch habe ich von ihm ein Buch gelesen. Für den Mainstream ist er die Form des personifizierten Bösen. Und wenn Außenseiter das personifizierte Böse sind, dann sollte man hellhörig werden. Er wurde letzte Woche nach vier Jahren Sperre wieder auf Twitter freigeschaltet. So, aber jetzt erstmal zu den Kommentaren unter meinem Tweet. Was machen Muslime besser als andere Religionen? Muss man Apostaten und Schwule mit dem Tod bedrohen, um sich bei westlichen Linken beliebt zu machen? Ein brachialer Kommentar, den ich nur hier als Obersten jetzt gerade angezeigt bekommen habe. Eigentlich will ich auf was anderes hinaus. Michael Jukow, ein Mitglied des Landtags aus Ulm, antwortet auf meinem Tweet: Dass die Christen nicht alle fasten, muss man ebenso wenig wissen wie die Tatsache, dass Weihnachten nicht höchster christlicher Feiertag ist. Gelle? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was das mit dem Ausgangstweet zu tun hat. Aber es beschreibt gut, dass mehr oder weniger mittlerweile grundsätzlich aneinander vorbeigesprochen und getwixt wird, sozusagen. Claudia Sassmannshausen schreibt: Ich wurde evangelisch erzogen und wusste nicht, dass sich Christen etwas zum Beginn der Fastenzeit wünschen. Ist die Fastenzeit etwa ein christliches Fest? Fragt ein anderer. Fasten hat für den Ricarduin halt eine sehr spezielle Bedeutung. Ich hatte also unter meinem Tweet den Screenshot von Ricarda Langs Fastenwunsch zu Ramadan gesetzt. Ricarduin scheint ein Running Gag zu sein aus der Meme-Welt, wo es ein Meme gibt eines unfassbar aufgeblähten dicken Pinguins, den man also Ricarduin nennt. So, jetzt aber der eigentliche Punkt. Ich bin katholisch, schreibt Madame R. Ich bin katholisch, arbeite für die katholische Kirche und habe niemandem einen schönen Aschermittwoch oder ähnliches gewünscht. Ich nehme an, sie war auch nicht in der Kirche. Weil die Christen heutzutage das Fasten ja so ernst nehmen. Absoluter Quatsch, dass Christen sich das Recht rausnehmen, zu urteilen, wenn sie heidnische Feste feiern und annektiert haben. Ich kenne, außer Muslimen, schreibt Monika, niemanden, der fastet. Und so weiter und so fort. Und es ist ein guter Punkt. Denn nicht nur im Ansatz, oder es geht hier nicht nur um ein fehlendes Bewusstsein für christliche Fastenzeit, die beginnt an Aschermittwoch. Es fehlt auch ansatzweise das Wissen darüber. Wir sind also schon weit über, wir sind im, das postchristliche Zeitalter sozusagen beginnt mit der, muss endgültig beginnen, mit der Unwissenheit überhaupt von christlichen Bräuchen. Ich sag mal, die Generation meiner Eltern, auch wenn eben natürlich schon zutiefst säkularisiert, entchristianisiert, muss man sagen. Es ist schließlich die Generation, die jeden Mumpitz mitgetragen, mit eingeführt hat. Man denke nur an die Homo-Ehe. Aber diese Generation wusste immerhin noch, zumindest in der Theorie von christlicher Tradition, dieses Wissen nun verpufft. Aber nicht Nichtsdestotrotz will ich nochmal unter dem Tweet von Martin Sellner lesen, den Ellen Koselzer retreated hatte. Ellen Koselzer ist die Verleger-Ehefrau dieses rechten Verlages, der ja, diesen Bestseller beschert bekommen hat. An alle Katholiken hier, tweetet er. Fastet ihr und wenn ja, wie? Dr. Matt, ich trinke weniger Alkohol, weniger Fleisch an Ihrem Freitag. Ich versuche einfacher zu essen. Ich gehe nicht aus, außer an Geburtstagen. Ich versuche mir Gebetszeiten freizuhalten. Letztes Jahr habe ich Exodus 90 gemacht, aber nicht dieses Jahr. Es ist zu schwer. Exodus 90. Freitags kein Fleisch, was ja auch Pflicht ist eigentlich. Nur kalt duschen und kein Süßes, schreibt Gen Z Catholic. Fleisch und Alkohol, wobei der Sonntag im rheinischen Katholizismus am Sonnabend um 18 Uhr beginnt. Was in der Ausschließlichkeit natürlich nicht stimmt, der beginnt überall um 18 Uhr. Lieferservice rein vegetarisch und versuche vor 2 Uhr ins Bett zu gehen. Finde ich auch geil. Chetri Chulu. Alkohol und Club Mate zusätzlich in der Karwoche. Kein Fleisch, schreibt Marie Jäger. Kaum Alkohol, keine Süßigkeiten. Bin leider in der katholischen Kirche nicht mehr willkommen. Ich esse und trinke nur zwischen 6 und 22 Uhr. Ansonsten alles normal. Okay, ich esse und trinke tagsüber nichts, Fleisch nur am Sonntag. Das sind die Trolls, merkt ihr? Ich bin von Natur aus ein Windhund dünner, sehniger Hering. Wenn ich faste, dann verschwinde ich komplett, ob Katholik oder nicht. Ja, ich reduziere meine X-Nutzung sowie den Nachrichtenkonsum, befasse mich mehr mit geistlichen Sachen und mache mehr Sport. Alkoholfleischverzicht ist für mich keine Herausforderung, weil ich das auch sonst fast nie konsumiere. Fast nur Joghurt und kein Alkohol. Sieh einer an. Faste lecker Bierchen. Und so weiter und so fort. Yes, indeed. Zwei Welten, nicht wahr? Zwei Welten. Ich bin entsetzt, sagt die Mutter der jungen Freiheit. Also, sagt die Mutter zu der Zeitung der jungen Freiheit. Ich lese jetzt aus dem Artikel von Martina Meckelein, die ich tatsächlich persönlich auch einmal gesprochen habe, die diese Story bringt aus MacPom. Und die Stimme der Frau zittert vor Empörung. Das ist eine so heftige, mit Verlaub, Stasi-Scheiße. Ich hätte das nicht in meinem ganzen Leben für möglich gehalten, was meiner Tochter hier angetan wurde. Ihre Tochter, wir nennen sie Miriam, ist 16 Jahre alt. Sie ist Schülerin des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Riebnitz-Darmgarten in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben die Personennamen anonymisiert, um sie zu schützen. Die Frage ist nur, vor wem? Rückblick, 27. Februar. Während Miriam morgens in der Schule sitzt und büffelt, greift Schuldirektor Jan-Dirk Zimmermann zum Telefon. Gegen 9.45 Uhr informierte der Schulleiter die Polizei über einen möglicherweise strafrechtlichen Sachverhalt, erklärte Marcel Opitz, der Pressesprecher der zuständigen Polizeiinspektion Stralsund, der JF. Demnach legen Informationen vor, wonach eine 17-jährige Schülerin mutmaßlich verfassungsfeindliche Inhalte in sozialen Netzwerken verbreitet haben könnte. Es wurde ein Funkwagen zur Schule entsandt, um diesen Sachverhalt zu prüfen. In der Streife sitzen 3 Polizeibeamte aufgrund einer ungeraden Anzahl Beamter in der Frühschicht, heißt es in der Antwortmail der Polizei auf den Fragenkatalog dieser Zeitung. Sie fahren zum Richard-Wossidlo-Gymnasium in Riebnitz-Darmgarten. Die Beamten nehmen den Sachverhalt auf, doch ein Anfangsverdacht einer Straftat konnte nicht festgestellt werden, sagt Pressesprecher Opitz. Was war denn nun der Grund für diesen Anruf des Direktors bei der Polizei? Meine Tochter, sagt die Mutter, hatte vor einigen Monaten auf TikTok ein Schlümpfe-Video gepostet. Da heißt es, dass die Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam haben. Die Schlümpfe sind blau und Deutschland auch. Das war wohl ein witziger AfD-Werbepost und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist. Vielleicht war Schuldirektor Zimmermann in dieser Zeit auch ganz beseelt von der Nazi-Jagd unter seinen Schülern. Immerhin war aktuell, so schrieb er noch am 29. Februar 2024, auf der Internetseite des Gymnasiums eine Ausstellung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Demokratiestärken in der Schulaula zu sehen. Am 23. Februar fand die Eröffnung in Anwesenheit eines Vertreters der Friedrich-Ebert-Stiftung, MV, des Bürgermeisters der Stadt und Vertretern der Bürgerschaft statt, bemerkt der Direktor, wie es scheint, nicht ohne Stolz, so viele Honoratioren empfangen zu haben. Alle Anwesenden betonen, dass ein zunehmend dominanter Rechtsextremismus die Debattenkultur auch in unserem Raum erschwert und die demokratische Grundordnung willentlich gefährdet. Da muss ein deutscher Pädagoge natürlich gegenhalten und da ist ein Anruf bei der Polizei ja wohl das Mindeste, wenn es um den Begriff Heimat und blaue Schlümpfe geht. Die Hüter des Gesetzes machen sich also auf zum Chemieraum, denn dort wird Miriam gerade unterrichtet. Meine Tochter erzählte mir später, dass sie die drei Polizisten plötzlich im Raum standen und sie abholten. Das ist das, was mich so unfassbar wütend gemacht hat. Die Mutter schildert weiter, dass ihre Tochter von den Beamten eskortiert wurde, als ob sie eine Verbrecherin sei. Durch die ganze Schule hindurch, da sind über 500 Schüler drauf, es ist unglaublich. Und dann ging es das ganze Schulgebäude durch zum Lehrerzimmer. Dort angekommen ist noch der Schulsekretär anwesend. Und dann sagten die Polizisten zu meiner Tochter, dass zu ihrem eigenen Schutz die Beamten sie darum bitten möchten, solche Posts in Zukunft zu unterlassen. Die wussten also vorher, was meine Tochter gepostet hatte. Sie wussten, dass es nicht strafbar war. Und trotzdem dieser Aufmarsch, diese Drohungen, diese Unterdrückungen der Meinungsfreiheit. Miriam erzählte zu Hause alles der Mutter. Zum Glück hat meine Tochter einen starken Charakter. Sie wurde schon einmal von einer Lehrerin, die mit einem Türken verheiratet ist, angesprochen. Es könne doch nicht wahr sein, dass meine Tochter AfD wählen würde, ob die wolle, dass ihr Mann und ihre Kinder zurück in die Türkei müssten. Bei Miriams Mutter ist nun die Schmerzgrenze erreicht. Ich rief in der Schule beim Direktor an. Ich sagte, Herr Zimmermann, wenn Sie meinen, dass mit meiner Tochter etwas nicht stimmt, reden Sie erst mit mir. Da sagte der Direktor zu mir, dass er das nicht dürfe. Er habe die Aufgabe, die Auflage, sofort die Polizei zu informieren. Und man sieht ein gutes Beispiel dafür, wie die Linke denkt, wie sie vorgeht. Fast das wichtigste Merkmal die wichtigste Waffe im Giftschrank säkularer Extremisten, im Giftschrank der Linken ist, Kinder und Eltern gegeneinander auszuspielen. Ich musste jetzt daran denken, dass es die Gesetzgebung gibt in den USA, in bestimmten Staaten, explizit nicht mit den Eltern zu sprechen, wenn ein Kind erklärt, es sei vom anderen Geschlecht. Explizit die Eltern rauszuhalten und hier auch wieder eine interessante Denke, dass also der Direktor dieses Vertrauensverhältnis für keins hält, wenn ein Kind sich schlecht verhält oder falsch denkt, dann rufe ich die Polizei, dann frage ich Papa Staat um Hilfe. Aber was wurde denn nun dem Mädchen vorgeworfen? Letztlich nichts, so Polizeisprecher. Opitz, um dann aber noch zwei scharfe Klingen des Strafrechts zu nennen, gemäß Legalitätsprinzip, galt es, den Sachverhalt zu erforschen. Am ehesten in Betracht gekommen wäre ein möglicher Verstoß gemäß § 86a und § 130 StGB. Ersterer bezeichnet das Zeigen verfassungsfeindlicher oder terroristischer Kennzeichen, zum Beispiel Hakenkreuze, deutscher Gruß, diverse Runen oder Tattoos mit Mottos wie Blut und Ehre oder ähnliches. Paragraph 130 stellt Volksverhetzung unter Strafe, zum Beispiel den Hass- und Gewaltaufruf gegen ethnische Gruppen. Polizeisprecher Opitz bestätigt gegenüber dieser Zeitung, dass relevante Daten, auch Personendaten, eingepflegt werden, nach entsprechender Löschfristen anonymisiert werden, um im Weiteren gelöscht zu werden. So auch in diesem Fall. Im Übrigen ist die Polizei sich sicher, dass die Beamten mit dem Mädchen ohne dessen Eltern und oder ohne Rechtsbeistand sprechen durften. Abschließend weist die Polizei diese Zeitung noch auf Folgendes hin. Falls Sie beabsichtigen, über den Sachverhalt zu berichten, möchte ich abschließend auf das schutzbedürftige Alter des Mädchens hinweisen und bitten, diesen Umstand zu berücksichtigen. Pressekodex. Das schutzbedürftige Alter des unschuldigen Mädchens schien während des Spießrutenlaufes durch die Schule allerdings keine besondere Priorität der Beamten gewesen sein. Mama mia. Was ist das für ein Typ? Charakterlich muss man da ja gar nicht weiter drüber sprechen. Und wenn ich das auch thematisiert habe, dann geht es mir nicht um Jan Dirk Zimmermann als Person. Ich glaube, er ist nicht allein. Warum ruft ein Schulleiter die Polizei, wenn ein Mädchen im Internet irgendwas macht? Egal, was sie macht. Ja. Wie es so weit kommen konnte, weil er so ist, wie sie damals waren, besonders obszön. Jan-Dirk Zimmermann war 6 Jahre zuvor Direktor am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Und ruft die Polizei, wenn die Schülerin etwas Unliebsames denkt. Und damit ist er nicht allein. Diese Form des Denunziantentums, die alle Werte mit Füßen tritt, die eine Demokratie tatsächlich am Laufen halten. Meinungsfreiheit als allerhöchstes Gut. Aber auch, ja, Respekt vor Minderjährigen. Respekt vor dem Schutzbedarf, Respekt vor der Familie, die er zuerst, wenn er denn tatsächlich ein Problem hat, hätte kontaktieren müssen. Aber er zahlt jetzt, denke ich, einen hohen Preis. Und ja, wer weiß, ob nicht diesen hohen Preis zu zahlen etwas Positives bewirkt für und auf andere Schulleiter. Weiß kein Mensch. In jedem Fall sind die Fronten verhärtet. Und Fronten verhärten dort, wo Meinungsfreiheit bekämpft wird. Ganz einfach. Deshalb schweigt nicht. Eine weiterhin gute Fastenzeit. Wir hören einander. Auf bald. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with her socks on.